Sie fing dann eben halt schon an, so Selbstmordgedanken zu äußern. Und da waren dann die Alarmglocken richtig an, wo sie dann irgendwie eben halt immer sagte, irgendwie, ich würde am liebsten nicht mehr aufwachen und dann wäre alles besser. Und
was hat das mit dir gemacht?
Ja, Panik.
Wenn die beste Freundin, der Partner oder die Partnerin, Angehörige oder KollegInnen an einer Depression erkranken, lässt einen das nicht unberührt. Weil Wesensveränderungen wie Traurigkeit oder der soziale Rückzug den Umgang miteinander verändern. Und weil man sich Sorgen macht und dennoch nicht helfen kann. Wer nicht selbst durch eine psychische Erkrankung betroffen ist, ist es doch meist irgendwie indirekt. Psychische Erkrankungen sind so unklar, so unsichtbar und so wenig nachvollziehbar, dass Missverständnisse, Verletzungen und Überlastungen im sozialen Umfeld programmiert sind. Nicht erst, wenn Suizidgedanken geäußert werden. Doch wie sollen Außenstehende am besten reagieren? Wie schützen sie sich selbst? Und wer hilft ihnen, mit dieser enormen Belastung umzugehen?
Spinnst du? Raus aus der Psychiatrie, rein ins Leben. Ein Radio 1 Podcast von Sonja Koppitz. Folge 4. Der Kummer der Kümmerer.
In den vergangenen Folgen haben wir RBB-Fernsehmoderatorin Britta Elm kennengelernt. Sie hatte eine schwere Depression und hat lange weiterhin trotzdem versucht, vor der Kamera zu funktionieren, bis es dann gar nicht mehr ging.
Ja, hallo.
Hallo.
Der erste Stock.
Alles klar.
Ich besuche ihre beste Freundin Birgit Löbnau, genannt Bibo. Die Frau, die diese gestandene Fernsehmoderatorin in ihrer schwersten Zeit begleitet, sie gepackt und in die Klinik gebracht hat. Birgit ist Autorin und empfängt mich in ihrer wunderschönen Altbauwohnung in Berlin-Schöneberg. Sie ist nicht nur Patentante von Brittas Tochter, sondern auch eine sehr langjährige Freundin.
Britta und ich kennen uns seit 1989, wir sind beide als Journalistenschüler angefangen, haben uns da getroffen, Britta bei der Bild, ich bei der BZ, und daraufhin wurden wir dann ganz schnell in dieser Gruppe zu den Mädels vom Boulevard.
Wir sitzen uns an einem großen, glänzenden Holztisch gegenüber. Neben einem Wohnzimmer steht das Sofa, auf dem Britta mal lag.
Das heulende Elend, die also auch sich dann zusammenkrümmte auf meinem Sofa. Sie sagt nochmal, ich kann nicht weinen. Also sie hat geschluchzt, aber es kamen keine Tränen. Und das hat sie total fertig gemacht wiederum. Ich kann nicht mal weinen.
Dem Umfeld kommt oft die Aufgabe eines Beobachters zu, der kleinste Veränderungen, Warnsignale oder Symptome möglicherweise frühzeitiger erkennt als die erkrankte Person. Und Birgit merkt schnell, dass das kein normaler Kummer mehr ist. Nicht einfach eine schlechte Phase, die bald wieder vorbeigeht.
Und ich sage, komm, hier Ortswechsel und wir gehen spazieren und sind dann eben halt stundenlang da am See entlang marschiert. Und die Gespräche, die vorher eben halt sich um alles Mögliche drehten, drehten sich dann quasi nur noch um, es ist alles ganz schrecklich und ich bin, da kommt nichts mehr. Dann kam noch eben halt im Job irgendwie Probleme, dass da ja irgendwie sich durch Programmveränderungen abzeichnete, dass sie den Job, den Moderationsjob, den sie hatte, nicht weitermachen konnte.
Aber wo man ja auch sagen kann, okay, das sind so Lebenskrisen, das Leben ist eine einzige Herausforderung und da hilft auch so ein Freundinnengespräch. Aber natürlich hilft es nicht, wenn da was Pathologisches ist, wenn nämlich jemand diese Depressionsbrille auf hat, ne? Mhm. Was hat denn das mit dir gemacht, dann diese Gespräche immer und immer wieder führen zu müssen ja auch?
Also es war wahnsinnig anstrengend, weil es macht keinen Sinn, dagegen anzugehen und zu sagen, das ist doch alles gar nicht so schlimm, komm, reiß dich zusammen oder so, das geht schon wieder vorüber. Sondern zuhören, 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 aber das nie kleingeredet. Also auch mit dem Job, du bist gelernte Journalistin, du warst beim Radio, du bist Moderatorin, mein Gott, wie viele Fähigkeiten hast du?
Und aber da wird sich was ergeben.
Nein, nein, es war immer... Ja, ja, und dann aber ging das also wie in der eben halt in der Spirale von vorne, die gleichen Geschichten, die gleichen Argumente, die gleiche Wortwahl fast. Es ging einfach immer weiter. Und
wie hast du das denn ausgehalten?
Ich habe es ausgehalten, wirklich. Ich habe einfach gesagt, das muss jetzt sein. Ich muss da jetzt zuhören. Also es war dann, wenn sie weg war, natürlich irgendwie Erleichterung. Sorry, aber eben halt Gott sei Dank ist jetzt dieses... sind die Stunden vorbei und ich kann mich jetzt wieder erholen. Und das ist total frustrierend, weil du eben nicht durchdringst zu der Freundin, weil du eben halt sie auch nicht trösten kannst.
Birgit merkt, dass sie als Freundin nicht mehr helfen kann. Sie hört sich die Geschichten an, bis es irgendwann ernst wird, bis es lebensbedrohlich wird. Britta äußert zum ersten Mal, nicht mehr leben zu wollen.
Pass mal auf, Britta, du geht nicht mehr, ich kann dich da nicht zu Hause alleine lassen und ich habe einfach viel zu viel Angst, dass mir das passiert und habe dann eben halt so ganz streng gesagt, pass mal auf, pack mal eine Tasche und wir fahren da jetzt hin und lassen die Tasche im Auto und unterhalten uns da eben halt mit einem Arzt und dann gucken wir mal.
Dahin, das ist die Friedrich-von-Bodelschwing-Klinik für Psychiatrie in Berlin-Wilmersdorf. Ihre beste Freundin dort abzugeben, fällt ihr nicht leicht.
Das Gute ist, dass Britta eine sehr, sehr intelligente, selbstreflektierende Frau schon immer war.
Und wenn sie selbst ist.
Ja, aber selbst eben halt noch in der Depression hat sie das ja zwar nicht akzeptiert, aber sie hat es intellektuell geschnallt, dass es besser ist für sie und für ihre Tochter, wenn sie jetzt da bleibt. Obwohl das ganz schrecklich und sie das eigentlich eben halt emotional überhaupt nicht will. Aber vom Kopf her hat sie gesagt, okay, ich gebe dem eine Chance und ich habe jetzt irgendwie keinen Ausweg hier. Bibo sagt auch irgendwie, ich nehme dich nicht wieder mit, hier ist deine Tasche, hier ist Schluss.
Und hast du das
die Gefühl, Verantwortung gebe ich jetzt ab hier an der Tür. Ja.
Und hast du doch das Gefühl, dass du da eigentlich härter sein musstest, als du wolltest?
Ja, also das tat mir wahnsinnig leid. Also wenn du so ein Häufchen Elend da hast, was eigentlich irgendwie, ich möchte auf dem Arm und ich oder sowas. Und ich wollte nicht in der komischen Klinik sein, weil ist ja eine Irrenanstalt und da will man ja nicht hin. Ist ja logisch. Ja, also als die Tür zuging, war das eben halt so eine Mischung aus Erleichterung und Schuldgefühl, dass ich einfach auch ja nicht wirklich objektiv beurteilen könnte, ob ich das Richtige getan habe. Das ist ja aus dem Bauch raus. Ich bin ja keine Psychologin.
Doch es ist die richtige Entscheidung, wie sich herausstellt. Britta bleibt schließlich 5,5 Wochen.
Was würdest du anderen empfehlen oder für Tipps geben? Oder was hast du so für dich gelernt? Also ich kenne zum Beispiel ja auch beide Seiten. Also selber in der Depression zu stecken. Aber ich habe zum Beispiel auch einen sehr, sehr guten Freund, der auch gerade in einer tiefen Depression steckt. Und ich kenne ja seine Seite, wie das sich anfühlt. Und jetzt bin ich auf einmal in dieser Position zu sagen, aber du musst was machen. Tu was. Halte durch. Es ist nicht umsonst. Es gibt einen Sinn. Weißt du? Und man hört diese Sätze. Ich höre mich diese Sätze sagen und denke so, wie bescheuert.
Ja.
Weil ich weiß ja auch, es bringt nichts dazu.
Es kommt nicht so an.
Aber
ne?
Was anderes kann man nicht
genau
sagen. Also was empfiehlst du so Außenstehenden?
Also man sollte auf jeden Fall zuhören, viel Geduld haben, aber auch gegenhalten. Also nicht sagen, oh, du armer Sascha, ja, das ist aber auch alles schrecklich, was dir alles passiert. Nee, versuchen, auch wenn es nicht ankommt, Lösungsansätze zu suchen. Zu sagen, irgendwie, komm, wir müssen jetzt mal gucken, was kann dir helfen? Fragst du dann deinen Therapeuten nach Hilfe? Musst du in eine Klinik, reicht da so ein Angebot wie eine Tagesklinik, kannst du es überhaupt haben oder sind die Wartelisten zu lang? Oder sagst du, irgendwie ist es so schlimm, irgendwie stationär muss man sich behandeln lassen und einweisen lassen? Oder so. Also selber ein bisschen recherchieren nach Hilfsangeboten, die es gibt, auch dranbleiben und und dann auch mal eben halt hart sein.
Wie hart muss man sein oder wie weich darf man sein dann in so einer Situation?
Es geht so es geht zusammen. Also einmal, das kann man gar nicht verhindern als guter, nahestehender Mensch, dass man eben halt mitleidet. Nee, und das ist auch eben halt eine völlig neue Rolle, die man dann einnimmt. Weil bisher waren wir eben halt zwei gleichberechtigte Frauen, die ähnliche Interessen und ähnlichen Background hatten. Und da plötzlich eben halt verschiebt sich das total und ich gerate eben halt in so eine Mutterrolle, die dann Verantwortung übernehmen muss für einen Menschen. Es hat mich nicht überfordert, aber es gab Momente, wo ich dachte irgendwie, oh, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Aber dann ist wieder das Verantwortungsgefühl da, dass man sagt, ja, was ist die Alternative? Ich kann nicht sagen, irgendwie hau in den Sack, ich gehe jetzt mal und ändere meine Telefonnummer oder so. Nee.
Zeugenschutzprogramm.
Ja, wir lachen, aber es gibt eben kein Zeugenschutzprogramm für Angehörige. Als ich meiner Ex-Frau in einer besonders schwierigen Phase von meinen Suizidgedanken erzähle, ist sie so geschockt, dass ich es als riesigen Fehler empfinde, mich mitgeteilt zu haben.
Schätzchen, ich hatte nochmal angerufen, weil ich ein ganz schlechtes Gefühl hatte, als ich weggefahren bin, weil ich dachte, boah, jetzt kann ich dich eigentlich nicht alleine lassen. Und dann dachte ich, aber helfen kann ich dir wahrscheinlich auch nicht. Und ich bin dann so hin und her gerissen, ob das jetzt hilft, wenn ich da bin und nicht.
Gerade wenn es um die Gründe der Erkrankung geht, machen sich Angehörige oft selbst Vorwürfe oder haben ein schlechtes Gewissen. Dadurch drohen sie ihrerseits auszubrennen. Besonders gefährdet sind Perfektionisten, Idealisten, professionelle Helfer und private Kümmerer. Deswegen müssen sich ebenso wie Erkrankte auch Angehörige vor Überforderung schützen. Angehörige sind keine Co-Therapeuten, dafür gibt es Profis. Eine Forschergruppe der Harvard-Universität hat über 72 Jahre lang 268 Menschen auf ihrem Lebensweg begleitet, um herauszufinden, von welchen Faktoren persönliches Glück abhängt. Es sind Beziehungen. In der Berliner Heiligenfeld-Klinik werden Angehörige deshalb auch oft in die Therapie mit einbezogen. In Form von Gesprächen zum Beispiel. Das erklärt mir Chefarzt Sven Steffes-Holländer.
Es kann sein, dass man in der Klinik oder in der Behandlung etwas erarbeitet. Und wenn das Umfeld nicht einbezogen ist, wird gegen die Therapieziele gearbeitet. Mhm. Gegenseitiges Verständnis spielt eine große Rolle. Entängstigung auch im Umgang mit psychischen Erkrankungen, Aufklärung, Wissen über psychische Erkrankungen. Und von daher machen wir das sehr gerne und empfinden das auch als sehr wertvoll.
Angehörige können sogar einen Kliniktag mitmachen, um zu sehen, was hier überhaupt passiert. Angehörigenarbeit bedeutet also in erster Linie Aufklärung. Mit welchem Problem haben wir es zu tun? Besonders, wenn in einer Partnerschaft eine Erkrankung auftritt.
Manchmal ist es der Wunsch auch des Patienten, erklären Sie doch bitte meinem Partner, was ich eigentlich habe. Weil mich versteht er nicht und auf mich hört er nicht. Und wenn er das von einem Experten hört, vielleicht ist es dann anders. Wobei ich dann auch bemüht bin zu sagen, versuchen Sie es doch mal selber zu erklären.
Das ist Marina Roschankova, Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in der Heiligenfeldklinik.
Also es ist ja schon so, auch dass die Angehörigen ja auch am Anfang ja auch sehr bemüht sind, auch zu helfen, auch der Meinung sind, sie können auch irgendwie helfen. Und dann irgendwann mal auch so eine Resignation und ein Ärger sich ja auch einstellt, was auch nachvollziehbar ist. Deswegen gibt es ja auch Selbsthilfegruppe für Angehörige. Es gibt ja auch Bücher für Angehörige, sodass wir auch darauf hinweisen, auch, dass es wichtig ist, dass man da nicht irgendwie in die Schuldgefühle verfällt, sondern auch, dass auch ein Abstand sinnvoll ist und gesund ist.
Das Schlimmste an einer psychischen Erkrankung ist, dass man so tun muss, als hätte man sie nicht. Die Energie, die man für das Überspielen braucht, kann den Nebeneffekt haben, dass man erfolgreich im Job ist, ergo als glücklich gilt. Auch wenn das nicht stimmt und man zu Hause für die Partnerschaft keine Energie mehr hat. Deswegen ist es wichtig, im Dialog zu bleiben, selbst in Momenten, in denen man sich eigentlich gar nicht mehr mitteilen kann.
Es gibt ja auch so manchmal so die Vorstellung, Gott, meine Partnerin oder mein Partner geht in die Therapie und dann trennt er sich von mir. So. Das ist ja gar nicht das Ziel, sondern das Ziel ist wirklich, um zu gucken, wo haben wir uns verheddert, wo sind wir nicht weitergekommen, sind wir verstrickt. Und dass man da eben wieder mit Moderation und mit einem Abstand eine andere Form von Kommunikation findet. Also ich finde es in den Paargesprächen extrem wichtig, dass beide irgendwie sich darauf einlassen, gegenseitig sich zu hören und wahrzunehmen. Also nicht, du hast mich nicht und so weiter, sondern wirklich mal, wie war das denn für dich? Und das mitzubekommen.
Aufklärung auf der einen und Kommunikation auf der anderen Seite. Aber was soll man einem Menschen mit Depression schon sagen? Die Reaktionen und Ratschläge von Bekannten, Verwandten oder KollegInnen führen oft am Ziel vorbei. Das habe ich selbst schon oft erlebt. Im Internet las ich den Spruch:
In Germany we don't say depression, we say, meine Güte, flieg doch einfach mal ein paar Tage all-inclusive in den Süden, dann geht's dir auch wieder besser.
Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Es ist wichtig, dass im Umfeld von psychisch Erkrankten Geduld, Unterstützung und Verständnis vorherrschen. Verständnis für die Unfähigkeit des Patienten, sich selbst am Schopfe aus dem Morast zu ziehen.
Also ich habe manchmal das Gefühl, mir hilft nur, wenn irgendjemand da ist, aber ich kann auch nicht sagen, was mir dann dezidiert helfen würde. Also was soll man dann als Angehöriger machen?
Also ich habe jetzt leider keine Tipps, die für alle Menschen und für alle Erkrankungen gelten und in jener Form wirksam sind. Meine Erfahrung ist die, dass es viel leichter ist, Vorschläge anzunehmen als Ratschläge. Dass es viel leichter ist, Wünsche zu äußern als Vorschläge. Und das beeinflusst ja die Kommunikation. Das heißt, jemand, der tief in der Depression ist, mit demjenigen kann man vielleicht auch absprechen und herausfinden, was würdest du als Hilfe empfinden? Hilft es dir, wenn ich dich jedes Mal wieder frage, oder nervt dich das, wenn ich dich jedes Mal wieder frage?
Dass man signalisiert, ich bin da. Und wenn du mich brauchst, also ich lasse dir irgendwie deinen Raum und wenn du mich brauchst, dann kann ich dir helfen oder bin für dich da. Aber es ist schon auch wichtig, da Grenzen zu setzen. Wenn es wirklich kritisch wird, dann ist es klar, dann müssen wir uns professionelle Hilfe holen. Die Angehörigen nicht zu viel so auf sich nehmen.
Schließlich handelt es sich bei psychischen Erkrankungen um Krankheiten. Den Krebs des Lieblingsmenschen würde man ja auch nicht versuchen, im Alleingang zu therapieren. Wenn Angehörige überfordert sind, sollten sie ebenfalls professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Zum Beispiel bei Beratungsstellen oder Angehörigengruppen. Dazu gleich mehr. Besonders kritisch ist es aber, wenn sich Erkrankte nicht helfen lassen wollen. Sich nicht, wie meine Kollegin Britta Elm, in die Klinik bringen lassen. Wie schützen sich Angehörige? Vor Verzweiflung, vor Verausgabung oder vor der Wut, die aufkommt, wenn sich jemand partout nicht helfen lassen will.
Da gilt der klassische Helfergrundsatz. Also als Feuerwehrmann renne ich nicht ins brennende Haus, wenn ich mich selber nicht schütze. Das heißt, ich kann nur hilfreich und wirksam sein, wenn ich auch selber für mich sorge. Das heißt, Angehörige, die sich dauerhaft überengagieren und verausgaben, haben fast zwangsläufig selber Folgeerkrankungen. Das würde ein Feuerwehrmann nie so machen in dieser Form. Nur weil jemand eine psychische Erkrankung hat in meinem System, bedeutet das nicht, dass ich als Gesunder keine Belastungsgrenzen habe.
Nur wer für sich selbst sorgt, kann auch für andere sorgen. Der Versuch, sich gegenseitig zu reparieren, ist einer Beziehung auf Augenhöhe nicht zuträglich. Meine Frau und ich hatten zeitweise eine Paardynamik aller gesunde Partnerin versus depressive Partnerin. Das half uns beiden nicht. Ich fühlte mich kränker und sie verantwortlicher, als gut für uns war. Deswegen
professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Wirklich. Gar nicht zu lange versuchen, das selbst zu therapieren. Das ist auch nicht die Aufgabe und nicht die Rolle von dem Partner.
Angehörige können sich zum Beispiel jederzeit an den Berliner Krisendienst wenden.
Hallo, guten Morgen. Ich bin
Der Berliner Krisendienst hat insgesamt 9 Standorte in der ganzen Stadt und ist entweder telefonisch oder vor Ort erreichbar. Hier in Lichtenberg treffe ich Susanne Günther. Die Sozialpädagogin arbeitet seit 11 Jahren beim Krisendienst. Hierher kann man ohne Termin, ohne Krankenkassenkarte, ohne Warteliste kommen. Kostenlos und anonym.
Für den einen ist es mehr, für den anderen weniger wichtig, aber es gibt halt auch Klienten, Klientinnen, die hierher kommen, die auch Psychiatrieerfahrungen gemacht haben, vielleicht auch nicht so gute. Oder manche kommen ja auch mit der Eingangsfrage, naja, ich bin depressiv, ich habe auch manchmal Suizidgedanken, aber bitte bringen Sie mich nicht gleich in die Klinik, da will ich nicht nochmal hin. Also auch gerade diese Anonymität ist deshalb für einige wichtig. Manche kommen ja auch zum ersten Mal oder holen sich überhaupt zum ersten Mal Hilfe hier im Krisendienst und die schämen sich vielleicht auch für einige Themen. Also auch gerade das Thema Depression ist immer noch in Teilen der Gesellschaft tabuisiert und auch so ein Thema wie Sucht. Also ich erlebe das oft, dass sich die Klienten auch erstmal überwinden müssen, herzukommen. Und dass es auch schambelastet ist, da ist es einfacher, wenn man erstmal nicht seinen Namen und seine Adresse sagen muss, sondern erstmal anonym bleiben kann.
Auch wenn jemand vor Ort vorbeikommt, es werden keine Dokumente benötigt und keine personenbezogenen Daten erhoben. 80% des Klientels sind Menschen mit psychischen Erkrankungen oder deren Angehörige, erklärt Sozialarbeiter Markus Gems.
Weil Angehörige oft, ob bei einer psychischen Erkrankung, bei einer Suchterkrankung, ist unsere Erfahrung, gar kein eigenes Leben mehr führen, weil die nur für den Menschen da sind, immer in der Sorge, da passiert etwas und sich selber völlig hinten anstellen. Und wenn ich dann auch frage, was tun sie für sich, dass sie noch weitermachen können, für ihren Mann und auch für sich, dann kommt oft die Antwort, wieso für mich, ich muss doch für ihn da sein. Ne? Und das dann wirklich erstmal auseinanderzudröseln im Sinne von, wenn sie nicht für sich sorgen, werden sie nicht mehr lange für diesen Mann sorgen können, dann ist das manchmal schon eine erste Erkenntnis.
Der gelernte Heilerziehungspfleger spricht von einer Clearing-Funktion des Krisendienstes als psychosoziale Einrichtung. Es geht auch um Weitervermittlung zu einer weiterführenden Sozialberatung, etwa bei Schulden oder bei Wohnungsnot. In erster Linie geht es aber ums Zuhören, um eine erste, schnelle Entlastung in Krisensituationen.
Sich einfach aussprechen zu können und zu wissen, und das ist, glaube ich, das Besondere beim Krisendienst, dass die Leute am selben Tag noch einen Termin kriegen. Und es ist ja oft so, dass Leute schwierige Schicksalsschläge haben. Ne, hatten wir neulich jemanden, der hatte die Frau einen Herzinfarkt, ist verstorben. Jetzt begleiten wir den Vater, alleinerziehend mit zwei Kindern, der bis dahin ein geregeltes Leben hatte, dachte, dass alles läuft. Und jetzt war sozusagen der Boden unter den Füßen weg. Ne? Und der wusste sozusagen, er kann sich am selben Abend an uns wenden, hat sein Gespräch, hat Folgegespräche und muss nicht Wochen oder Monate auf eine Beratung warten. Ne?
Der Bedarf ist riesig. Im Jahr 2019 hatte der Berliner Krisendienst insgesamt 69.000 Kontakte. Im letzten Jahr wurden sogar über 75.000 Gespräche geführt. Das bedeutet, im Schnitt klingelt alle 7 Minuten das Telefon.
Genau, das ist auch nochmal das Wichtige sozusagen.
Jetzt klingelt es ja schon. Jetzt genau. Hier mal den Platz räumen, ne?
Genau.
Berliner Krisendienst, Region Osten, Park.
Ich hatte vorhin einen Anruf von einer Mutter mit einer schwer depressiven Tochter, die mit 36 immer wieder suizidale Gedanken hat, die auch schon einen Suizidversuch hinter sich hat. Und die Mutter, die viel geweint hat und viel erstmal überhaupt Entlastung brauchte. Das heißt Angehörigenberatung, Umgang mit Psychose, mein Sohn hört Stimmen, was haben wir als Eltern falsch gemacht, dass es dem so geht, wie es dem geht. Also ganz viel Bestärkung, Entlastung, auch ein bisschen neudeutsch Psychoedukation. Also zu erklären, was heißt dieses Phänomen und auch zu zeigen, dass es keine Schuld gibt. Also auch diesen Begriff von Schuld so ein bisschen die Wertigkeit zu nehmen und zu sagen, er hat eine Erkrankung mit Symptomatik und mit diesen Symptomen muss er umgehen und wie können Sie sich ein bisschen schützen, aber für ihn da sein.
Ja, wir haben letztes Mal im Tagesdienst, da habe ich mal mit Ihnen telefoniert. Können Sie sich daran erinnern? Da hatten wir schon genau dieses Thema.
Christa ist ehemalige Sozialarbeiterin aus dem Jugendamt und arbeitet als Honorarkraft beim Berliner Krisendienst. Viele Menschen rufen wiederholt bei ihr an.
Das sind manchmal so Kleinigkeiten. Ich hatte Finn zum Beispiel, hatte ich einen Anruf von einem, er meinte, er hört immer Stimmen. Er ist in der Wohnung und die nerven ihn. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, was sind das für Stimmen und woher kommen die? Und dann hat er gesagt, die kommen aus dem Radio. Und dann,
oh, das war ich vielleicht.
Das glaube ich kaum, aber gut. Also.
Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jemand mit einer psychischen Krankheit anruft, in der Krise, in einer ganz tiefen Depression, vielleicht meinetwegen mit Suizidgedanken, wie gehst du denn auf diese Person dann ein?
Also da finde ich wichtig zu prüfen, wie ist der Suizidgedanke. Das ist wirklich ganz wichtig, dass wir da wirklich klären, gibt es akute Situationen, aus denen wir schließen können, dass da wirklich eine Suizidgefahr besteht. Gibt es konkrete Pläne, dass der meinetwegen sagt, ja, ich habe jetzt hier alles vorbereitet und gleich springe ich aus dem Fenster oder mache das und das. Und da bin ich auch froh, dass man das unter Umständen nicht alleine machen muss, sondern dann Kollegen hinzuziehen kann.
Trotz all der Krisen und Fälle, die ich an diesem Tag mit angehört habe, verlasse ich den Krisendienst mit einem guten Gefühl, dass immer jemand da ist, an den man sich wenden kann. Und dass Menschen wie Susanne, Markus oder Christa mit Feuereifer und aus tiefstem Herzen ihren Job machen, für andere da sein. Was also ist wichtig für Angehörige von psychisch kranken Menschen? Bevor eine Diagnose gestellt wird, ist es oft an ihnen, Verhaltensänderungen zu deuten. Denn Erkrankte erkennen oft nicht, was passiert. Ihnen fehlt der Blick von außen. Aber Angehörige können die Erkrankung nicht heilen. Weder Partner noch Freundin oder Angehörige können einen psychisch Kranken retten. Liebe und Zuwendung machen Leid zwar erträglicher, aber ein psychisch erkrankter Mensch muss sich auch immer selbst retten wollen. Man kann nur da sein und unterstützen, immer wieder Hilfe anbieten. Allerdings sind die Grenzen zwischen Hilfeleistung und Übergriff fließend. Es ist ein Balanceakt zwischen Unterstützung und Respekt vor der Autonomie des Erkrankten. Gleichzeitig ist es für Angehörige mitunter nötig, sich auch selbst Hilfe zu holen. Als ich diese Zeilen hier schreibe, bekomme ich eine Nachricht von meiner Kollegin Britta Elm. Liebe Sonja, meine journalistische Chronistenpflicht meldet sich. Ich hatte einen Rückfall. Am 13. August bin ich wieder in die Klinik. Nach nur circa 3 Monaten im Job musste sie zurück in die Psychiatrie. Ende September wird sie erneut entlassen. In der letzten Folge von Spinnst du geht es um Präventionsmaßnahmen. Zum Beispiel, wie Bewegung, Achtsamkeit und Ernährung unsere Stimmung beeinflussen können. Und es geht auch um, Achtung, Kottransplantationen.
Man weiß es aus Tierexperimenten, da fing man ja an, dass man Stuhl übertragen hat von einem Tier auf den anderen und das eine war depressiv und das andere Tier nicht. Und also das ganz klar war, diese Darmbakterien beeinflussen die Stimmung.
Spinnst du? Raus aus der Psychiatrie. Rein ins Leben. Ein Radio 1 Podcast von Sonja Koppitz. Produktion Anja Penner und Stefan Lindner. Redaktion Diane Arapovic und Gabi Beck.